Danke. Danke dir, Kathi. Ja, ich freue mich heute. Heute ist ja Ostern. Und ich weiß nicht, was Ostern für dich ist. Ob Ostersonntag für dich ja einfach in, sag mal, im Kalender drin steht und du sagst, naja, Ostersonntag, ja, ist halt, gehört halt zum Kirchenjahr irgendwie dazu. Oder ob du sagst, Mensch, ja, Ostern, ja, du fragst dich vielleicht, was ist an Ostern eigentlich passiert? Und warum? Warum überhaupt feiert die ganze Welt Ostern? Vielleicht weißt du aber auch, Ostern hat was mit Jesus zu tun. Und vielleicht hast du dir auch schon mal gefragt, wer Jesus tatsächlich ist. Wisst ihr, Ostern? Ostern ist der Grund, warum wir feiern. Ostern ist der Grund, warum wir von diesem Jesus erzählen. Ostern ist der Grund, ja, warum wir hier heute sind. Wir feiern, dass Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist. Und deswegen ist Ostern auch so ein großes Fest. Und wenn wir so mal an diesen Ostersonntagmorgen denken, dann denke ich, dann ist das auch so ein bisschen so der Beginn der christlichen Kirche. Denn an Ostersonntag, diese Explosion an Freude, die da wirklich aufkam bei den Menschen, die Jesus als erstes gesehen haben, nach seiner Auferstehung und wie sich das verbreitet hat, das ist der Grund, warum Kirche entstanden ist, warum Kirche ja so ist, wie sie heute ist. Es war nicht ein ausgetüftelter Businessplan, es war auch nicht eine irgendwie ausgedachte, kluge Strategie. Nee, es war so eine Explosion der Freude über diese gute Nachricht. Und auch wenn wir so im zweiten Teil der Bibel in der Apostelgeschichte lesen, wenn so die ersten Gottesdienste stattgefunden haben von der ersten Gemeinde, dann war diese Message, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist und dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, dann war das die zentrale Message. Und Helga hat schon gesagt, wir sind ja noch in unserer #Jesus-Serie. Und wir haben uns in den letzten Sonntagen immer wieder, ich habe es mal in einer letzten Predigt gesagt, so Selfies von Jesus angeschaut, über diese verschiedenen Ich-Bin-Worte. Und heute geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute wirklich feiern dürfen. Jesus, dass wir diese frohe Botschaft heute, ja, dass wir das ja wirklich heute wirklich in, ja, mit aller Freude und wie auch mit so einer Freudexplosion tatsächlich heute hier feiern dürfen, dass du auferstanden bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt wirklich einfach begegnest, dass du uns jetzt berührst. Amen. Einsteigen möchte ich mit einer Geschichte von drei Geschwistern. Und zwar steht diese Geschichte in Johannes. Und da steht, Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihnen mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Die beiden Schwestern Maria und Martha und auch Lazarus, die waren gut mit Jesus befreundet. Und vielleicht lag es auch daran, sie wohnten in einem Haus in Bethanien. Und Bethanien, das lag so auf der Reiseroute von Jesus, wenn er von oder nach Jerusalem unterwegs war. Und ich denke mal, vielleicht hat er ab und zu einen Zwischenstopp bei ihnen gemacht. Hat reingeguckt, sie haben möglicherweise eine gute Zeit miteinander gehabt, sie haben viel Zeit auch miteinander verbracht, sie haben sich kennengelernt. Und jetzt war es so. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, der wurde sehr krank. Und die beiden Schwestern, ja, sie entschlossen sich, sowas wie heute würde man wahrscheinlich eine WhatsApp losschicken, aber sie haben eine Nachricht an Jesus losgeschickt. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und vielleicht hast du am Anfang dieser Message gedacht, Ostern, Grund zum Feiern? Ich weiß nicht. Vielleicht sitzt du heute hier und vielleicht ist dir gar nicht so zum Feiern zumute. Vielleicht hast du in letzter Zeit ähnliche Nachrichten erhalten. Vielleicht genau so eine Nachricht. Der oder die, den oder die du lieb hast, ist krank. Oder der Job, den du gerade hast, den wird es vielleicht demnächst gar nicht mehr geben. Oder die Freundschaft, um die ich so lange gerungen habe. Diese Freundschaft steht kurz vor dem Aus. Und ich finde, Jesus reagiert ziemlich außergewöhnlich auf diese Nachricht. Er sagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Also ich hätte hier irgendwie eine andere Reaktion erwartet. Ich hätte gedacht, Mensch, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ey Jungs, packt eure Sachen, ey, wir müssen los. Lazarus, der ist krank und ich muss da hin. Aber Jesus reagiert komplett anders. Mit anderen Worten sagt er, wie auch die Situation ist, in der Lazarus ist oder in der du bist. Und auch wenn es was ist, was du dir niemals erhofft hast, kann Gott diese Situation nutzen, um zu zeigen, wie groß Jesus ist. In den darauffolgenden Versen wird über drei Personen berichtet, die unterschiedlich reagieren. Und ich möchte mit euch diese drei Personen etwas genauer anschauen, weil irgendwie sind diese drei Personen auf ihre Art und Weise irgendwie tot. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, dann wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Und da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas. Auch Didymus, also Didymus bedeutet Zwilling, auch Zwilling genannt, zu den anderen Jüngern. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Eine dieser Personen, von denen ich gerade hier gelesen habe, ist Thomas. Und Thomas, er ist irgendwie tot in seinen Zweifeln. Und obwohl Jesus doch irgendwie Klartext spricht, dass Lazarus nicht einfach schläft, sondern gestorben ist. Und er sagt seinen Jüngern, ja, dass er ihn auferwecken wird, steht Thomas da und sagt zu den anderen, ja, na, lass uns mitgehen, lass uns aber mit ihm sterben. Thomas glaubt und vertraut Jesus in dieser Situation irgendwie überhaupt nicht. Er zweifelt, reagiert irgendwie sarkastisch. Er resigniert. Und für mich hört es sich beinahe so an, als ob er aufgibt und als ob er alles, was er bisher mit Jesus erlebt hat, wo er mit den anderen Jüngern und Jesus unterwegs war, dass er alles in Frage stellt. Und kennst du das vielleicht in deinem Leben? Vielleicht hast du Gott erlebt. Vielleicht hast du auch erlebt, dass er dich versorgt. Du hast erfahren, dass er dich liebt. Und dann kommt eine Situation, wo du das in Frage stellst, wo du zweifelst. Und wisst ihr, ich kenne solche Thomas-Momente in meinem Leben. Momente, in denen ich mich frage, was soll daran jetzt gut sein? Und in solchen Momenten geht es mir dann irgendwie, glaube ich, genauso wie Thomas. Ich fange an, mich nur noch um mich zu drehen. Ich sehe nur noch mein Problem, meine Situation. Und ich fange an zu zweifeln. Ich fange daran an zu zweifeln, meint es Gott wirklich gut? Und wisst ihr, ich glaube, irgendwie ist mein Blickwinkel verrutscht. Weil ich sehe in diesen Momenten, sehe ich nicht, was ich schon alles mit Gott erlebt habe. Ich sehe nicht, wie er mich schon versorgt hat. Ich sehe nicht, wo er mich bewahrt hat. Und ich sehe nicht, dass für Gott alles möglich ist. Und ich sehe nicht, was er aus dieser Situation machen kann. Und dann ist da Maria. Tot in ihrer Mutlosigkeit. In Vers 20 steht, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Hoffnungslos, mutlos, zurückgezogen, in sich gekehrt. Und das, obwohl Jesus unterwegs war. Und vielleicht kommen dir so Sätze irgendwie bekannt vor. So Sätze wie, ich kann sowieso nichts ändern. Oder ich werde immer einsam sein. Oder so ein Satz wie, ich werde nie gesund werden. Oder ich werde nie einen Job finden, der wirklich zu mir passt und der mir Spaß macht. Oder die Beziehung zu meinem Partner oder zu meiner Familie wird sich nie verbessern. Und vielleicht geht es dir genauso. Und du versuchst es zu verbergen. Aber die Mutlosigkeit, die ist wie so eine schwere Last auf deinem Herz. Diese Mutlosigkeit, diese Last, die du mit dir herumträgst. Und dann ist da Martha. Sie ist irgendwie tot in so einer Warteschleife, tot im Warten. Sie sagt zu Jesus, Herr, sagt Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und mit anderen Worten sagt sie nichts anderes als, ich habe so lange gewartet. Herr, ich habe so lange gewartet, aber es ist nichts passiert. Warum hast du nichts gemacht? Wie lange muss ich noch warten? Und vielleicht kennen wir das. Da ist die junge Frau, die sich nach einem Partner sehnt, aber nichts passiert. Da ist das junge Paar, das sich schon seit Jahren nach einem Baby sehnt, das ganz schwanger werden würde, aber nichts passiert. Da ist der junge Mann, der sich für einen Studienplatz oder für einen Job bewirbt, aber auch nach 70 oder 100 Bewerbungen passiert nichts. Wie lange noch? Wie lange noch muss ich dafür beten? Und vielleicht findest du dich auch in dieser Situation wieder. Und vielleicht könntest du das auch in diesem Moment aus deinem Leben so erzählen. Aber vergiss nicht, abwarten heißt noch nicht oder heißt nicht, dass Gott es ablehnt. Und wenn Gott Nein sagt, dann hat er was Besseres. Gibt es in deinem Leben solche Lebensbereiche wie bei Thomas? Gibt es so Momente wie bei Maria? Gibt es solche Warteschleifen wie bei Martha? Gibt es solche Lebensbereiche, die irgendwie tot sind? Lass uns mal schauen, wie die Geschichte der drei Geschwister weitergeht. Denn es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die lebendig macht. Eine Hoffnung, die größer ist als Zweifel. Die größer ist als Mutlosigkeit und die größer ist als Hoffnungslosigkeit. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Aber auch jetzt weiß ich. Und wisst ihr, dieses aber auch jetzt weiß ich, das kenne ich auch, das kenne ich zu gut. Ich weiß es. Aber manchmal ist bei mir vom Kopf bis zum Herz, die Strecke ist ja eigentlich nur 30 Zentimeter, 20 Zentimeter, sowas. Aber manchmal scheint es so, als wären es Lichtjahre. Irgendwie ist es nicht in meinem Herz. Aber genau dann kann ich zu Jesus kommen. Dann kann ich zu ihm sagen und ihn darum bitten, dass diese Hoffnung, die lebendig macht, dass diese Hoffnung mein Herz nicht nur berührt, sondern dass diese Hoffnung mein Herz überfließen lässt. Gott lässt dich und mich nicht alleine. Wir dienen einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und er kann solche Momente in deinem und meinem Leben benutzen, um dir seine Liebe zu zeigen. Und vielleicht brauchst du gerade jetzt einen solchen, auch jetzt weiß ich, Moment mit Gott. Aber auch jetzt, in dieser schwierigen Situation, kann Gott meine kaputte Beziehung wiederherstellen. Aber auch jetzt, wo ich mich einsam fühle, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Aber auch jetzt, wo ich nicht über den Berg Arbeit sehe, der diese Woche auf meinem Schreibtisch liegt im Büro, kann Gott dafür sorgen, dass hieraus größere Früchte entstehen, als das, was ich mir je vorstellen könnte. In Johannes 5 steht: Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Jesu Auferstehung. Also das, was wir heute an Ostern feiern, das ist nicht nur die Rettung für das größte Problem der Menschheit, für den Tod. Sondern wenn Jesus in dein Leben kommt, dann ermöglicht er eine geistliche Auferstehung in deinen und meinen toten Lebensbereichen. Und mit unseren toten Lebensbereichen ist es wie mit so leblosen, trockenen Weizensamen. Ich habe in meiner Jacke ein Döschen mit Samen. Na, ihr seht es da oben, genau. Sehen genauso aus. Wären hier zu klein, um euch zu zeigen, aber ich, genau. Und wenn diese Samen in Verbindung mit Erde, Wasser und Licht gebracht wird, dann fängt dieser Samen an zu keimen. Und es entsteht daraus ein grüner Weizenhalm mit einer Frucht. Und genau so ist es, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Weil dann kommt seine Auferstehungskraft in unser Leben hinein. Und dann können wir erleben, wie diese toten Lebensbereiche wieder zum Leben, unser Leben zum Aufblühen bringen. Die Geschichte geht weiter. Jesus sagt: Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Marthas Hoffnung war auf die Zukunft gerichtet, aber nicht auf das Hier und Jetzt. Aber Jesus sagt ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht: Ich zeige euch, wie ihr euch die Auferstehung nach dem Tod verdienen könnt. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung. Und wisst ihr, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zu anderen Religionen. Und so ist es mit vielen Ich-Bin-Worten. Wir hatten das Hashtag Jesus hier: Ich bin der Weg. Und Jesus sagt nicht: Ich zeige euch den Weg, den ihr gehen könnt. Er sagt: Ich bin der Weg. Er sagt nicht: Ja, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann wird es irgendwie hell um euch. Jesus sagt: Ich bin das Licht. Jesus hat den Tod besiegt. Und genau das ist das, was wir heute feiern. Denn 3 Tage davor hat er das, was uns von Gott trennt, deine und meine Sünde, das hat er am Karfreitag mit ans Kreuz genommen und ist dort für dich und mich gestorben. Der Prophet Jesaja hat im ersten Teil der Bibel bereits hunderte von Jahren vorher angekündigt, dass Jesus genau dieses Leid auf sich nehmen wird. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und in Jesaja 25 steht: Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles tritt ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Wir können heute, hier, jetzt, Jesu Auferstehungskraft und Heilung in unserem Leben und in allen deinen Lebensbereichen erleben, weil Jesus die Wunden dafür getragen hat. Und als Jesus vor der Grabhöhle von Lazarus steht, ruft er seinen Namen. Und er ruft: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus steht auf und kommt aus der dunklen Höhle heraus ans Licht. Und genau dieselbe Stimme Jesu sagt heute zu dir und ruft dich heute: Komm heraus. Komm in diesem Lebensbereich der Todes heraus. Komm aus deinem Grab heraus. Alle deine Sünden sind dir vergeben, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Weil Jesus zu dir sagt: Ich will lieber für dich sterben, als in Ewigkeit ohne dich zu leben. So sehr liebe ich dich. Und wir haben heute das Abendmahl. Und ich möchte dazu einladen, während der nächsten beiden Lieder ja dort hinten ans Kreuz zu gehen. Und vielleicht geht es dir so nach dieser Message. Du trägst Lasten mit dir rum. Mut oder Hoffnungslosigkeit. Oder vielleicht trägst du Angst mit dir herum. Vielleicht ist dein Herz schwer vor Angst, die du schon lange mit dir rumträgst. Oder vielleicht geht es dir auch wie Thomas. Dass du zweifelst, dass du fragst: Hey, was soll an dieser Situation gut sein? Oder sitzt heute hier drin und sagst: Ja, ich würde gerne feiern. Ich würde gerne dieses Osterfest, diese Auferstehungskraft erleben. Aber das sind so viele Sorgen, die mir manchmal irgendwie das Leben schwer machen. Sorgen, die mich irgendwie, ja, die mich belasten. Über die Zukunft. Oder über deine Arbeit. Oder in anderen Lebensbereichen. Und ich will dir Mut machen, diesen Rucksack mit allen deinen Lasten hier ins Kreuz zu nehmen. Und der Jürgen wird gleich hier sein. Und er wird euch das Abendmahl reichen. Und wisst ihr, manchmal ist es so, Wir kommen mit unseren Lasten ans Kreuz. Und aus irgendeinem Grund, ja, wir stellen den Rucksack dort ab. Und manchmal ist es so, ja, wir nehmen es irgendwie wieder mit. Aber ich möchte dich ermutigen, lass es dort. Lass diese Lasten dort am Kreuz. Jesus hat diese Lasten mitgenommen. Deine Ängste, deine Zweifel, deine Mutlosigkeit, deine Hoffnungslosigkeit. Jesus, und ich danke dir dafür. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Dass deine Liebe so groß ist, dass du sagst, ja, ich gebe alles. Eine größere Liebe kann niemand haben, als der sein Leben gibt. Für seine Freunde. Und Jesus nennt dich seinen Freund. Und Jesus, du kennst jetzt jeden Einzelnen von uns. Du weißt, welche Gedanken in uns drin sind. Jesus, du weißt, in welcher Situation wir stecken. Ob es uns geht wie Maria, wie Thomas oder wie Martha. Jesus, und du rufst uns jetzt zu, ja, ich will dich befreien, ich will dich von dieser Last befreien. Bring's zu mir ans Kreuz. Ich habe diese Lasten alle mitgenommen. Jesus, und dafür danke ich dir.